hat mich schon gepackt, dass hier eigentlich das Thema steht, das für uns wichtig ist. 22. Januar, wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist es, der uns führt. Auch wenn Sie keine Bibel dabei haben, das können Sie behalten. Er ist es, der uns führt. Ein Wort aus Psalm 48, Schlusswort. Ist ja eine Gewissheit, die durch die ganze Bibel immer wieder durchgeht, nicht bloß in dem großen Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße, sondern wenn Sie bloß dran denken, das Segenswort, das der Priester in Israel auf Gottes Volk legen sollte, Bruder Thielmann, wenn es da fotografiert ist, besser als gegen das Fenster. Da sah die Schönste hier. Also, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er gebe dir Frieden. Das heißt doch, Gott will dabei sein, wenn du jetzt vom Heiligtum in Bethel oder Jerusalem wieder weggehst. Gott hat sich nicht magnetisch festgebunden an das Häuschen des Tempels oder die Stiftshütte. Wir haben einen Gott, der mitgeht. Der Herr segne dich, er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Als wir den ersten Gemeindetag im Stuttgarter Neckarstadion hatten, da schallte zum Abschluss als Entlasswort durch die Lautsprecher damals im Jahr 75 das Segenswort: Der Gott des Friedens, der von den Toten herausgeführt hat, unseren Herrn Jesus Christus als guten Hirten, der mache euch fähig zu allem Guten. Wenn Sie dieses Hebräerwort erklärt, das alte Segenswort, jetzt ist Jesus von den Toten herausgeholt. Wozu? Dass er irgendwo im Himmel thront? Nein, als großer Hirte der Schafe. Für uns irrende Schafe, die wir oft nicht wissen, wo der Weg hingehen soll, wir haben einen Hirten, der führt. Er ist's, der uns führt. Es gibt viele Psalmworte, die das aufnehmen. Etwa in den Sprüchen steht, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Wir machen alle unsere Planungen für Beruf, unsere Lebensplanungen. Aber der Herr allein lenkt den Schritt. Eines der großen Aber. Worte der Bibel. Sie müssen immer darauf achten, der Bibel, wenn das Aber kommt, dann kommt was ganz, ganz Wichtiges. Knaben werden müde und matt. Jünglinge fallen. Selbst die tollsten Abfahrtsläufer, nicht? Wie es die neue Haut, nicht? Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie loslaufen, wie wenn sie unerschöpfliche Energien hätten. Oder wenn der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn Jesus in das Haus nach Bethanien kommt und die Martha schafft sich zu Tod, wie unsere Ordnungsdienstleute, und sagt, Entschuldigung, und die Maria hockt da, Jesus, das ist doch ein bisschen unwürdig für dich, nicht? Die soll ausschaffen jetzt. Martha, du hast viel Sorge in mir. Ah, eins ist Not, dass man auf mich lauscht, ist notwendig. Das große Aber der Bibel, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt den Schritt. Denkt noch dran, wie wir bei einer Familienfreizeit in Arosa da hinaufgestiegen sind auf eine der Bergespitzen. Ich wundere mich heute noch, wie ich als unheimlich mit Schwindel befallener Mensch hinaufgekommen bin. Aber als wir dann da oben standen, es war gar nicht so viel Platz und eine Gruppe von 30 Leuten so hinsitzen zum Vespern konnte man nicht sehr. Und die alle sagten, oh, da unten ist unser Hotel und guck mal, oh, wie schön. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht hinuntersehen, wie komme ich da je wieder hinunter? Ich muss leichenblass gewesen sein. Da kam mein Freund Karl Körner und hat gesagt, Rolf, komm, mach Auge zu. jetzt einen Schritt, komm, und nochmal einen. Und dann sind wir die Felsen hinunter, dass er mein Bein genommen hat und meinen Fuß. So, jetzt darfst du da auftreten, fest auftreten, komm, jetzt nehmen wir den anderen. Das ist mir ein Bild geworden dafür. Aber der Herr lenkt den Schritt. Oft übersehen wir nicht die ganze Strecke, die es zu gehen gibt. Aber Gott zeigt uns den nächsten Schritt. Er ist's, der dich führt. Aber wie erkenne ich jetzt Gottes Ruf, Gottes Willen, Gottes Führen? Beim Karl Körner habe ich gespürt, wie er mein Bein genommen hat. Gesagt, los, klar gesagt. Wie erkenne ich Gottes Ruf in meinem Leben? Das ist die Frage, ich möchte nicht so kühn sagen, aller junger Menschen. Aber sehr, sehr vieler junger Menschen. Und ihr könnt so alt werden wie ich, immer noch die Frage, Herr, wo geht's lang? Wo willst du mich haben? Wie mache ich's recht? Es geht nicht bloß im Blick bei der Berufsentscheidung, nicht bloß bei der Frage, ob man einen hauptamtlichen Dienst im Reich Gottes gehen soll. Da gibt es ja nachher viele Fragen. Da kennen sich zwei junge Leute, haben sich lieb, aber ist's wirklich der Gefährte für mein Leben? Sollen wir es festmachen? Es gibt heute so viel Unsicherheit, dass Leute sich gern haben, 7, 8 Jahre zusammenleben. Kann ich auch da fragen, lieber Gott, ist dein Wille, dass wir wirklich vor dir und vor Menschen Ja sagen? Und nachher geht es weiter. Sollen wir Kinder haben? Dürfen wir Ja sagen, wenn das fünfte Kind sich meldet? Versteht ihr, in der Seelsorge kommen dann Menschen in großer Not, sagen, unser fünftes Kind ist gestorben, ist Mongolid geworden. Und wir haben es nicht gewollt gehabt damals. Fragen habe ich damals gefragt, Herr, willst du von uns, dass wir fröhlich Ja sagen? Es gibt so viele Bereiche, wo wir nach dem Ruf Jesu fragen können, wo lenkst du mir meinen Schritt? Wo willst du mich haben? Was soll recht sein? Wie erkenne ich's? Als mich neulich beim Ende einer Abendbibelschule ein junger Mensch gefragt hat, habe ich ein ganzes Bündel von Antworten gegeben, die mir so im Lauf des Umgangs mit jungen Menschen und der Seelsorge zugewachsen sind. Zuerst einmal frage Brüder und Schwestern, die dich kennen und die im Wort Gottes gegründet sind. Wenn es in Apostelgeschichte heißt, als die in Antiochien zusammensaßen, die Gemeinde, da sprach der Heilige Geist, sendet mir aus, Paulus und Barnabas, da dürfen wir eigentlich nicht erwarten, dass da irgendwo eine Stimme wie aus einem verborgenen Lautsprecher kam, da ist einer aufgestanden und sagt, ich habe den Eindruck, dass wir jetzt etwas in Mission machen sollten. Und andere hat gesagt, ja, wen denn? Ja, ich meine der Paulus und Barnabas. Gott spricht durch Brüder und Schwestern, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich, sagt der Herr Jesus. Der große Missionswissenschaftler der evangelikalen Welt, Michael Griffiths, hat gesagt, wir bekommen ein Heer von untauglichen Menschen und von Psychopathen, wenn wir bloß selbst Berufungen haben, dass einer sagt, ich habe den Eindruck, dass ich gehen sollte. Das kann sein, dass dir das Gott ins Herz gegeben hat, aber das besprich mit Brüdern und Schwestern. Als der Petrus sagte, Herr Jesus, die 11 sind alles Flaschen, aber ich bin da, wie der Pfennig auf mich ganz nicht verlassen hat, Jesus gesagt, oh Petrus. So stark bist du nicht. Dazu bist du nicht geeignet. Der Satan wird dich rütteln, wie man Weizen da im Schüttelsieb rüttelt. Und dieser gleiche Jesus, der seine Bedenken bei dem Petrus angemeldet hat, der kann es Brüdern und Schwestern auch ins Herz geben, einmal Nein zu sagen. Wenn da einer sagt, ich fühle mich gerufen als Evangelist, aber er bringt kaum einen Satz richtig aus dem Mund, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht soll er in einem Evangelisationsteam als Zeltmeister sein. Aber da müssen Brüder und Schwestern da sein, die ihn raten. In der letzten Woche waren wir zusammen in einem Gespräch zwischen Oberkirchenrat in Württemberg und Pietismus. Und da hat unser Bruder Fritz Grünzweig uns erzählt, wie er immer wieder seine ehemaligen Konfirmanden vor Gott durchgebetet hat, sie beobachtet hat im CVDM, in Gemeindegruppen. Lieber Herr, zeig mir, was aus dem Wolfgang werden soll, aus dem Helmut. Und ob du den Fritz brauchen kannst. Und dann ist er auf den Wolfgang zugegangen und hat gesagt, du bist ein geschickter Flaschner, aber ich habe den Eindruck, du solltest eine Ausbildung machen, in der Sozialarbeit. Dem wäre es vielleicht lieber gewesen, wenn man gesagt hätte, mach ein Studium, werd Pfarrer. Ich, Sozialarbeit. Heute ist er der Leiter des ganz wichtigen Kinderheims in Wilhelmsdorf. Eine Säule im Reich Gottes. Versteht ihr, man braucht Brüder, die betend unseren Weg begleiten. Und ich bitte die älteren Geschwister, dass sie diese Aufgabe aufs Herz nehmen. Wenn mir jemand aus meiner Gemeinde schreibt und sagt, ich habe einen Ruf und ich meine, ich soll da bleiben, Herr Schäffbuch, freuen Sie sich mit mir, dann lasse ich den Brief ein paar Tage liegen und bete drüber und muss manchmal einen harten Brief schreiben. Du, so wie ich dich kenne, glaube ich nicht, dass da der Platz ist. Aber Gott kann uns auch zeigen, wo Aufgaben sind. Er hat uns Brüder und Schwestern gegeben, als wir in Tansania waren, zu Besuch in der Diözese von Morogoro, hat uns der Bischof Gresford Chitemo geleitet. Eindrückliche Tage. Und er hat gesagt, hier mein zweiter Pfarrer an der Kathedrale in Morogoro, eine kleine Kirche, nicht? Der hat die Gabe der Handauflegung und der Krankenheilung. Und wir haben gesagt, ja, und Sie? Na, ich hab's nicht. Ja, was ist denn Ihre Gabe? Ja, ich kann vielleicht evangelistisch den Menschen Jesus nahebringen, ihnen zum Glauben helfen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über Heilungen und Gebetserhörungen. Und wir haben gesagt, in unseren Gemeinden erleben wir das gar nicht mehr so häufig, wie wir es vielleicht in den Tagen von Johann Christoph Blumhardt erlebt haben oder wie wir es hier in Afrika sehen. Da hat er uns ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, but you have doctors. Ihr habt doch Ärzte. Das ist ein Geschenk Gottes, wir haben es hier nicht. Wir hätten auch gar kein Geld, das zu bezahlen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die besonderen Hilfen durch Wunder erfahren. Und so wie der Gresford Chitemo gesagt hat, but you have doctors. Sollte ich euch sagen, die ihr fragt, wie kann ich den Willen Gottes erfahren? But you have brothers and sisters. Ihr habt Brüder und Schwestern. Fragt die. Wie kann man noch den Willen Gottes erfahren? Unser ehemaliger Synodalpräsident Hans Eisler hat uns einmal geraten, aus seiner Lebenserfahrung, wenn er oft nicht wisse, wo der Weg Gottes weitergehen soll, dann nehme einen Zettel vor sich und schreibe mal auf die linke Seite alles, was dagegen spricht, gegen diese Entscheidung. Und auf die rechte Seite alles, was dafür spricht. Und wir haben Hans Eisler gefragt und gesagt, ja, ist doch dann eine Klärung in deinem eigenen Verstand? Ist das der Ruf Gottes? Da hat er uns ganz strahlend gesagt, im Römer 12 steht, dass ihr erkennen möget, was der Wille Gottes ist. Erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinns, dass ihr erkennen möget. Unser ganzes Bibellesen und Beten zielt darauf, dass auch unser Verstand erleuchtet wird, dass wir nüchtern erkennen, was für oder gegen eine Entscheidung spricht. Ein drittes, man darf auch gezielt um ein Wort Gottes bitten. sagen, Herr Jesus, schenk du mir über dem, was ich jetzt in diesen Tagen ohnehin in der Bibel lese, täglich in der Bibel lese oder im Losungsbüchlein oder dem Abschnitt, der für den Sonntag dran ist, ein Wort, von dem ich weiß, das ist so gezielt von dir, dem lebendigen Jesus, mir zugeteilt, das für mich gilt. Aber dann hecheln sie nicht gleich Losungsbüchlein durch und gucken, wann steht, ach, in 12 Tagen steht ein Wort, das ich brauchen kann. Nicht? So nicht, sondern warten Sie drauf, bis Sie wirklich merken, der Herr Jesus hat mir ein Wort zugeteilt. Ich muss jetzt sehr persönlich sagen, in den letzten Jahren bin ich mehrfach angefragt worden, eine andere Aufgabe in der Landeskirche zu übernehmen und habe immer wieder neben dem Rat der Brüder auch ein Gotteswort, ein Bibelwort erbeten, und zwar eigenartig, dass immer gerade an dem Abschnitt der Bibel, ich habe es eigentlich in der Übung, dass ich aus den alttestamentlichen Büchern ein Kapitel lese und täglich einen Psalm und ein Kapitel aus den prophetischen Büchern und ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Im Neuen Testament habe ich gerade wieder bei Matthäus angefangen, im Alten Testament bin ich gerade beim Amos. Und immer wenn ich an diesen Bibelbüchern war, hat gesagt, Herr Jesus, gib mir ein Wort für meine Entscheidung, dann kam zwar nicht, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht, aber so in der Richtung, nicht? Und als ich dann gesagt habe, Herr Jesus, also ich kann es kaum glauben, dass du so dagegen bist, also an für sich hätte ich auch Lust zu diesen neuen Aufgaben, jetzt gib mir, dann habe ich es gemacht, wie es so die alten Schwabenväter auch manchmal gemacht haben, der Graf Zinzendorf, man heißt das Däumeln, dann sagt, jetzt lieber Gott, gib mir ein Wort nicht. Wisst ihr, was ich aufgeschlagen habe? Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Also wusst, jetzt halte ich, wenn dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht. Und als ich in diesen Wochen gefragt wurde für die neue Aufgabe, die vor mir steht, da haben Brüder und Schwestern geraten, ja, tu's, mach's. Und als ich gebeten habe, Herr Jesus, jetzt gib mir ein Wort, da war ich gerade meiner Bibellese im Alten Testament am Kapitel Ruth 2. Wisst ihr, was da steht? Und Ruth fragte, was soll ich tun? Und Naomi sprach, geh hin. Dann habe ich es auch wieder gewusst. Man kann gezielt um Worte Gottes bitten, zusammen mit dem Rat von Brüdern und Schwestern. Die sprechen oft so ungeheuer klar, wie wir es kaum für möglich halten. Ein viertes. Es gibt auch Entscheidungen, die sind dem Herrn Jesus nicht egal. Aber es gibt vor dem Herrn Jesus auch zwei mögliche Wege. So wie wenn wir auf der Alp Wanderungen machen und plötzlich kommen wir einen Wegzeiger, da steht links zum Hohen Neufen und rechts zum Hohen Neufen. Naja, man kann links oder rechts laufen. Das Ziel ist wichtig. Wo ich hinkommen will, dass mich mein Gott gebrauchen kann. Es kann sehr wichtig vor unserem lebendigen Herrn Jesus sein, dem unser Leben gehören soll. Ob ich mit der Hauptschule aufhöre oder ob ich eine weiterbildende Schule besuche, damit ich fähig bin, abgerufen zu werden. Dr. John Stott hat immer gesagt, wir sollten uns in unserem Leben nie so fest irgendwo haken, dass uns Gott nicht mehr wegrufen kann. Wir sollten uns schon bereit machen, dass Rufe Gottes uns treffen können. Wenn dann ein Ruf kommt, dass wir hinausgehen sollen als Techniker nach Tansania, sollten wir nicht erst sagen müssen, aber man muss jetzt erst zum Sprache lernen, 3 Jahre nach England, nicht? So, es kann sehr wichtig sein, dass wir uns schon vorbereiten für den Dienst, damit Gott uns rufen kann. Aber wenn ich dann einmal als Verwaltungsmann ausgebildet bin, kann es dem Herrn Jesus egal sein, ob ich zur Allianz gehe oder zur Feuerversicherung oder auf eine bürgerliche Verwaltung, solange ich sage, Herr Jesus, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Versteht ihr, ihr dürft bei manchen Entscheidungen nicht den Herrn Jesus da und zwingen sagen, was soll ich denn tun? Es gibt Entscheidungen, die sind ihm gleich recht. Und es gibt Entscheidungen, das ist meine fünfte Antwort auf eine Frage, bei denen ich den Eindruck habe, das ist der Wille Gottes. Und hinterher merke, ich habe eigentlich gar nicht recht Jesus gefragt. Es hat mich immer tief bewegt, wenn Wilhelm Busch, der langjährige Evangelist und Jugendpfarrer von Essen, erzählt hat, als der Ruf an ihn kam, dass in der Nachfolge von Pastor Weigle diese zentrale Jugendarbeit in Essen übernehmen soll, das Weiglehaus, hat er gedacht, endlich hat der Herr Jesus meine Gaben erkannt, dass ich ein Spezialist bin in Jugendarbeit, dass ich mit jungen Menschen verstehe, und hat zugesagt. Und dann kam eine Schwierigkeit nach der anderen. Die Mitarbeiter sind ausgestiegen, die waren sauer, dass keiner aus dem Mitarbeiterstab des Weiglehauses berufen wurde, so ein Fremder, der irgendwo von Frankfurt kam. Bis Wilhelm Busch gemerkt hat, ich habe ja überhaupt nicht den Herrn Jesus gefragt, ist's dein Weg? Und in seiner großen Seelennot ist er damals nach Bad Liebenzell gegangen, zu den Brüdern, ich weiß gar nicht, ob der Bruder Körber noch da war oder Bruder Buddeberg, Name weiß ich nicht. Er hat gesagt, hier stehe ich, bin wahrscheinlich einen falschen Weg gelaufen. Da haben die geistlich verantwortlichen Brüder gesagt, wenn man Schuld bekennt, dass man nicht nach dem Willen Jesu gefragt hat, kann der Herr Jesus auch hinterher noch einen falsch eingeschlagenen Weg segnen. Toll, nicht? Das war nicht von mir. Herr Jesus kann auch hinterher noch einen falsch eingeschlagenen Weg segnen, wenn wir nur merken, es war bisher ohne ihn. Es war nach meinem eigenen Ermessen, nach meinem Willen. Herr Jesus, vergib mir, dass ich nicht nach dir gefragt habe und hilf mir, dass ich an dem Platz, von dem ich gar nicht so leicht zurück kann, jetzt doch noch von dir gebraucht werden kann. Er ist's, der dich führt. Das waren damals meine Antworten. Wenn wir heute zusammen sind zu einem Jugendmissionstag, dann ist unser Interesse, wo kann Gott mich gebrauchen in der Mission? Und wir sollten durchaus an alle Kontinente denken, an die vielen unerreichten Völker. Aber denkt auch, dass Menschen gebraucht werden in euren heimatlichen Jugendgruppen, die ganz neu gesandt sind, beauftragt vom Herrn Jesus. Wir haben in diesem Jahr Kirchenwahlen zu den Kirchengemeinderäten, zur Landessynode. Wir brauchen nicht bloß irgendwelche Repräsentanten des öffentlichen Lebens, wie es in manchen anderen Synoden Deutschlands ist, sondern im Glauben brennende Leute. Vielleicht hat Gott dort einen Ruf für dich bereit. Mich erschreckt es immer wieder, wenn ich an unsere Schwestern und Brüder denke, die jetzt in Schorndorf in den drei großen Altenheimen und Pflegeheimen ihren Dienst tun. Ich weiß nicht, ob sie schon mal im Pflegeheim waren. Wir haben vor 2 Jahren eine Vikarin nach Schorndorf bekommen, die habe ich ein bisschen herumgeführt. Und als wir ins Altenheim Spittlerstift kamen, ist die plötzlich neben mir, obwohl sie eine ganz stabile Person war, zusammengesunken. Die war ohnmächtig. Die hatte so viele alte Menschen noch gar nie auf einem Haufen gesehen. Die war noch nie in ihrem Leben in einem Altenheim gewesen. Und da gibt es auch bestimmte Gerüche, die sich gar nicht mehr vermeiden lassen bei Menschen, die nicht mehr kontinent sind. Ja. In diesem einen Altenheim, würde ich sagen, ist unser Bruder, der Heimleiter ist, ein Mensch, der sehnsüchtig darauf wartet, dass unter den Mitarbeitern ein zweiter Christ ist. Dass endlich wahr wird, wo 2 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich. In einem solchen Altenheim kann so viel Ungeist sein, schon unter der Mitarbeiterschaft, dass die Mitarbeiter sagen, das können Sie mich Montag bis Freitag einsetzen, aber Samstag und Sonntag möchte ich frei haben, nicht für meine Familie. Und die letzte Woche habe ich schon Nachtdienst gehabt, warum denn schon wieder? Und warum immer die Drecksgeschäfte? Jetzt sind wir 4 Pflegefälle auf unserer Abteilung. Also ist ein bisschen viel, die da drüben bloß 3. Was da Hass und Streit gibt in einer Mitarbeiterschaft. Und warum werde ich nicht besser besoldet? Und dann die alten Menschen. Bei einem alten Menschen kommt nicht bloß das Edle und Gute heraus. Wenn ihr euch die Bekehrung aufspart, bis ihr 80 seid, da ist es spät. Da kommt bloß nur alle Bosheit von uns drauf, normalerweise, wenn Gott euch nicht hilft. Alle Besonderheiten, die wir haben, von Voreltern her, alle, schwäbisch gesagt, Mödele, kommen im Alter raus. Furchtbar. Und da gehen sich dann 120 alte Menschen auf die Nerven. Wenn überhaupt niemand Junges mehr da ist, keine Unterhaltung, wenn sie merken, ich kann nicht mehr, wie ich will. In einem Alten- und Pflegeheim ist normalerweise Gebiet des Teufels, wo der Teufel sich bloß freuen kann über allen Hass, Zank, Streit, Missmut, und das esse ich wieder nichts. Und wir hatten so einen Ungarn, der immer gesagt hat, es ist viel zu wenig Ei dran. Ich hatte mir gesagt, was ist los? Öl, Ei, wir müssen mehr Ei haben. Und das Essen war voll Fett bis dort raus. Und die anderen haben gesagt, meine Galle ist viel zu fett. So viel Missstimmung. Wo ist der Zweite, die Zweite, die Gott ruft? Nicht in den Norden von Thailand. Dort wird Menschen auch gebraucht. Aber auch im Spittlerstift Schondorf und im Karlstift Schondorf und im Marienstift in Schondorf und im Kinderheim in Wilhelmsdorf, in Diakoniestationen und so Häuser. Lasst euch in dieser Vielfalt zeigen, wo Gott euch als seine Zeugen haben will. Ein letztes. Und wenn Gott uns Wege versperrt, wenn uns die Brüder und Schwestern sagen müssen, nein, ich halte dich für diese Aufgabe nicht geeignet, dann denkt einmal dran, wie es dem Apostel Paulus zumut war. Er war von Jesus berufen, dass er Menschen von der Finsternis zu Gottes wunderbarem Licht führen soll. Er hat ihn berufen, jetzt durch die Brüder und Schwestern in Antiochien, geh hinaus zum Missionswerk. Und dann geschieht's, dass er durch Galatien zieht, durch Phrygien, Pamphylien, und der Geist wehrte es ihm. Da sie nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu kommen. Es ward ihnen im Land Galatien vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen. Ihr müsst mal da hinten Karten anschauen, wo der überall herummarschiert ist, zu Fuß. Perpetes Apostolorum, immer hat der Heilige Geist gesagt, nichts. Es kann auch sehr verschieden aussehen, wie der Heilige Geist zu uns spricht, nein. In Korntal gab es einen Bruder in der Gemeinschaft, der ist heimgekommen, ganz glücklich, und hat zu seiner Frau gesagt, über das, was er am Brüdertisch gesagt hat, heute ist mir's Glaube wie geschmiert. Und hat seine Frau gesagt, und ihn dauernd betet, wenn er nur der Heilige Geist im Mund zuhalten wird. Und am nächsten Sonntag, als er daheim kam, hat er gesagt, heute war mir's gäbe, nichts zu sagen. Der Heilige Geist hat gesagt, heute nicht. Das nicht bloß ein Geschwätz ist. Wer sagt denn uns immer, dass wir immer was sagen müssen? Vielleicht wäre es in einem Jugendkreis gut, dass man sagt, ich habe mich vorbereitet, aber ich habe kein Wort gefunden, ich habe heute kein Wort. Es wäre viel ehrlicher, als wenn wir uns einem Wort abmühen. Es war ihnen gewährt vom Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist wehrt und sagt, du für diesen Beruf nicht, nein, da reichen doch deine Art, deine Gaben nicht aus für diesen missionarischen Dienst, dann denk dran, wir haben einen Gott, nicht der Nein sagt, sondern er ist unser Gott, der uns führt, der uns an einer anderen Stelle zeigt, wo die Tür sich auftut. So war es bei dem Paulus auch. In dieser Nacht sprach Gott durch ein Gesicht zu ihm, als dieser Mann aus Mazedonien kam, komm herüber und hilf uns. Das ist ein Wort mit verschiedenen Schichten. Der Alexander der Große hat gesagt, ich hab's erlebt, wie einst Mose am Roten Meer, dass die Fluten sich geteilt haben, dass ich nach Asien hinübergekommen bin. Und jetzt ruft Gott, komm du, komm, nicht der Alexander der Große, sondern du, der kleine Paulus. Paulus heißt der Mini, der Stöpsel, gell, komm, auf, ich bin, der dich führt. Und dann wird Europa geöffnet durch Jesus für die große missionarische Aufgabe. Er ist unser Gott, der uns führt. Es wäre großartig, wenn heute unser Zusammensein dazu dienen könnte, dass wir nicht bloß auf Rufe achten, sondern verbunden werden mit dem Herrn Jesus. Bei einer richtigen Mutter ist es so, dass sie dann gar nichts mehr viel sagen muss. Die braucht einen bloß anschauen, dann weiß man, oh, ich sollte rausgehen und jetzt nach der Subs Essen auftragen, nicht? Oder mach mal das Fenster zu. Eine richtige Mutter braucht da gar nicht mehr viel sagen. Und jeder von uns hat eine Mutter gehabt und weiß, wie das, vielleicht hat er eine sich ersehnt, dass er eine Mutter hat, mit der er so verbunden ist, und der andere hat es erlebt, wie man so verbunden sein kann. Mit unserem Herrn Jesus kann man noch viel inniger verbunden werden. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sagt nein, jetzt nicht, von andermal. Ich habe einen Plan für dich. Aber da, guck, das wäre eine Aufgabe. Besprich's mit Brüdern und Schwestern. Ich habe es denen anvertraut, was sie dir zu sagen haben. Er ist der Herr, unser Gott. Mit diesem Tag wollen wir dies Wort uns schenken lassen. Wahrlich, das ist unser Gott. Immer und ewig. Er ist es, der uns führt. Und jetzt lasst uns singen von diesem Wort. Wie erkenne ich Gottes Ruf? Eckhard Schnur von der Operation Mobilisation Mosbach, dessen Herz für die Türkenmission brennt, uns ein Wort sagt. Bruder Eckhard.
Ja, recht schönen guten Morgen. Ich heiße Eckhard Schnur. Und heute Morgen, als wir dabei waren, unseren Stand aufzustellen, da kam jemand und hat nach einer Schnur gefragt. Dann habe ich mich angeboten, aber er empfand mich nicht als so praktisch, dass er mich benutzen könnte. Ich hoffe, dass mein Zeugnis, das ich jetzt sagen werde, für euch praktischer ist. Vielleicht können mich einige von da hinten nicht sehen, aber ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Könnt ihr mich hören? Alles klar. Nun, ich möchte da beginnen, wo ich schon Christ gewesen bin und einige Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, denen ich zuvor noch nie begegnet bin. Und ich weiß, dass Gott in meinem Leben eine Haltung verändert hat, die ich niemals verändern konnte. Er hat mich in eine Arbeit gerufen, und ich möchte es einfach frei weg sagen, dass ich kein Mensch bin, der von Natur aus eine Liebe hat für Türken. Und ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Bei mehreren Ostertreffs habe ich mitgemacht, da war ich noch gar nicht bei OM. Und ich weiß, es war im Ostertreff in Augsburg, da sah ich eine Gruppe von jungen Menschen dahin gehen, wo Türken wohnen. Dann habe ich mir gedacht, oh, ist Gott gut, der schickt diese Leute dahin, wo die Türken wohnen, aber mich nicht. Ich darf zu den Deutschen gehen. Ich war einfach beruhigt. Aber dann hat Gott mich in der Berufsausbildung als Holzmechaniker, oder man kann auch Schreiner dazu sagen, an einen Ort gestellt, wo Türken nebendran waren. Türken, die haben diesen Beruf nicht gewählt, die haben eine Mechanikerausbildung gemacht. Aber das war eine ganze Gruppe von Türken, vielleicht 15 bis 20, und die waren unter sich. Und weil ich Christ war und weil ich gebetet habe, bin ich über diese Menschen nachdenklich geworden. Und ich habe mich gefragt, welche Haltung hast du eigentlich gegenüber diesen Menschen? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. Er hat mir gesagt, du bist diesen Menschen gegenüber gleichgültig. Und das war wahr. Die haben da gearbeitet, ich habe vielleicht mal guten Tag gesagt. Und sonst waren sie mir vollkommen egal. Das war mir egal, ob die eine Bibel hatten. Das war mir egal, ob die schon mal von Jesus gehört hatten. Und ich weiß, dass ich dann mal begann, für diese Türken zu beten. Und dann kam der Tag, wo ich hergegangen bin und hab einem Türken mal etwas von Jesus erzählt. Dann ist etwas geschehen, das ist noch nie in meinem Leben zuvor geschehen. Diese Türken haben mich nicht verstanden. In der Art und Weise, wie sie auf meine Fragen geantwortet haben, habe ich gemerkt, die wissen überhaupt nicht, von was ich rede. Heute weiß ich, weshalb, dass die Antwort im Islam begraben ist, in der Art und Weise, wie sie die Menschen oder wie sie Gott verstehen. Und es ist so etwas geschehen wie ein Zerbruch in mir. Ich wollte jemand das Evangelium sagen und ich habe es ihnen so gesagt, wie ich es einem Deutschen auch sage. Und ich habe gemerkt, diese Menschen verstehe ich nicht in ihrem Denken, in ihrer Kultur, in ihrer Lebensweise. Und dann ist Gott mit mir einen Schritt weiter gegangen. Ich bin nicht beim Beten stehen geblieben, sondern habe einfach etwas über diese Menschen gelesen. Über ihre Kultur, über ihre Sprachen, über ihre Schwierigkeiten. Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass es auf der ganzen Welt nur sehr, sehr wenige Türken gibt vom muslimischen Hintergrund, die wiedergeborene Christen sind. Das hat mich sehr bewegt, das wusste ich zum Beispiel vorher nie. Und ich habe mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich wusste, ich möchte Menschen das Evangelium weitersagen. Es ist sehr schwierig. Was kannst du tun? Und da war die Anfrage Gottes an mich, an mein Leben. Bist du bereit, deinen Beruf auszugeben? Bist du bereit, die Zeit, deine Interessen mit anderen Menschen zu teilen, die noch nicht gehört haben? Und ein Vers, der vielleicht meine Gefühle und meine Gedanken über einen großen Zeitraum gelenkt hat, der steht im Hesekiel 22, Vers 13. Da heißt es: Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Ich habe mich gesehen in einer Situation, wo ich nicht bereit war, in diese Bresche zu gehen. Das war damals in Augsburg. Ich habe mich erlebt, wie Gott mich über Jahre hinweg, meine Haltung Türken gegenüber verändert hat. Er hat viele Wege benutzt, um mich auf diese Menschen aufmerksam zu machen. Ich denke an einen anderen Ostertreff, da ist es dann mal wirklich geschehen, dass ich in eine Gruppe kam, wo ich auch Türken besuchen musste. Ich hatte vorher noch nie Türken besucht, sie noch nie angesprochen. Und wir haben an jenem Nachmittag türkische Familien besucht. Und ich habe einen Mann angesprochen, der konnte vielleicht 10 Worte Deutsch. Ich konnte kein Wort Türkisch. Am ersten Abend habe ich gemerkt, wie man ihn begrüßt, habe ich Merhaba gesagt. Und von da an hat er dann immer gelächelt. Merhaba gesagt, hat er immer gelächelt. Und dieser Mann, der ist an jedem Abend zu den offenen Abenden gekommen. Ich habe mich auch gefragt, weshalb. Ich weiß, dass der damalige Besuch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und dieser Vers und auch das, was ich mit anderen Geschwistern über meinen Plan und meine Absicht besprochen habe, die haben dieses Empfinden wachsen lassen in mir, dass Gott mich für Menschen haben möchte, die noch nicht gehört haben, für Menschen haben möchte, die ich nicht geliebt habe, an denen ich kein Interesse gehabt habe. Und ich weiß natürlich, dass sehr, sehr viele Menschen für mich gebetet haben. Vielleicht passt das nicht ins Konzept vom Herr Schäffbuch, was ich jetzt sagen werde. Aber ich weiß, dass meine Gemeinde grundsätzlich nicht so hinter mir stand, dass sie für mich gebetet haben: Herr, sende diesen jungen Mann unter diese Menschen. Ich weiß, dass sehr viele Geschwister in meiner Gemeinde mich sehr, sehr viel lieber in der Gemeinde gesehen hätten, weil ich auch Jugendarbeit gemacht habe. Aber es gab auch viele Christen außerhalb meiner Gemeinde, die für mich gebetet haben. Alte Frauen, die haben für mich gebetet, lange bevor ich Christ war. Und es gibt auch heute noch viele dieser Geschwister, mit denen ich immer wieder in Verbindung bin, mit denen ich manches besprechen kann, was ich vorhabe. Und ich weiß eines: Da, wo ich Schwierigkeiten gehabt habe, das mal anzunehmen, dass mein Leben in der Arbeit unter Türken sein soll, da habe ich etwas erlebt, wo ich weiß, dass Gott am Werk war. Gott hat mir über Zweifelsfragen einen Frieden ins Herz gelegt. Da wusste ich nicht, wie die Arbeit aussehen wird. Da wusste ich nicht, wie ich mit der Sprache zurechtkommen werde. Aber er hat mir einen Frieden ins Herz gelegt, wo ich gewusst habe, jetzt kann ich nach vorne gehen. Für mich war es etwas Großes, grundsätzlich zu sehen, dass Gott kann, wo ich nicht kann. Und ich möchte es nochmal hervorheben, das war dieses Erleben, dass Gott mein Leben für Menschen geöffnet hat, die ich nicht lieben konnte. Das war dieser Gedanke, den ich euch heute Morgen weitergeben wollte. Das war etwas Wesentliches neben vielen anderen Dingen. Aber eine Veränderung, die Gott bewirkt hat und eine Veränderung, die mir auch heute noch Kraft gibt. Ich möchte auch das noch als Zeugnis sagen, obwohl ich seit 6 Jahren unter Türken arbeite, gibt es Zeiten, wo ich vor Gott trete und ihm sagen muss, Herr, ich habe keine Liebe für diese Menschen. Wenn ich mich angucke, dann weiß ich nur, entweder du füllst mich neu oder ich muss einfach stehen bleiben. Aber ich möchte das zeugnishaft sehen und zeigen, dass er das immer wieder tut. Dass ich in diesem Verlangen und in dieser Not immer wieder neu auf ihn zugehen kann. Und ich bin einfach dankbar für diese Treue, die er mir gezeigt hat über diese 6 Jahre hinweg.
Ja, also mir ist es auch gegeben oder gegeben worden, vielmehr heute Morgen was zu sagen. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört über Ruf und Berufung und das hängt ja zusammen mit Hören. Und manchmal stellt sich uns ja die Frage, haben wir recht gehört, haben wir uns verhören? Und das Thema Ruf ist ein sehr weites Thema, ein breites Thema und ein heikles Thema. Ich möchte sagen, dass zunächst die grundsätzliche Berufung für uns alle dasteht, aus der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in Stuttgart, in Judäa und in Deutschland, bis ans Ende der Erde, in allen Ländern und bei allen Stämmen der Welt. Die Geschichte einer Berufung hat immer eine himmlische, geistliche Linie und auch eine irdisch-menschliche Seite. Der Ort der Berufung ist unser Alltag und unser Herz. Die himmlische Linie wird nicht einfach obendrauf gesetzt, sondern wird in das Irdische, in unseren Alltag, in unser Leben hineingewoben. Gott beruft sich Menschen, bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben. Jede Geschichte läuft anders. Am liebsten wäre uns, wenn ein Zettel vom Himmel fallen würde oder wir irgendeine Stimme hören würden, dann wären wir uns ganz sicher und dann wüssten wir, was wir auch tun sollen. Jede Berufung hat einen Anfang, einen Weg und ein Ziel. Der Anfang geschieht aus meiner inneren Beziehung zu Gott, zu ihm, das er und das ich. Das prägt uns, von daher bekommt unser Leben Gestalt und aus dieser Er-Ich-Beziehung kommt dann auch die persönliche Berufung. Und wie hat das nun bei mir ausgesehen? Ich habe schon viel von Mission gehört, schon als Kind auf. Ich hatte selber eine Tante, die Missionarin war und mich hat es immer interessiert. Ich wollte auch immer irgendwohin in die Mission gehen. Nach meiner Schulausbildung habe ich dann ein diakonisches Jahr gemacht bei einer Mission und habe dann so hinter die Kulissen auch gesehen. Und was ich da so gesehen hat, das nahm mir meine Begeisterung. Ich habe gesehen, die Missionare sind auch nur alle Menschen. In der Leitung gibt's unterschiedliche Ansichten. Und nach dem Jahr habe ich eigentlich für mich beschlossen, also Mission kommt für mich nicht in Frage. Ich ging dann noch ein Jahr ins Ausland. Danach kam ich nach Stuttgart und habe die Krankenpflege gelernt. War dann beim offenen Abend mit dabei. Und nach einigen Jahren wurde dann mal im Gottesdienst aufgerufen für Krankenschwestern. Ich habe dann nur gesagt, ja, das Thema Mission ist für mich eigentlich schon längst erledigt, habe es beiseite gelegt. Und von da an kam es immer wieder, wenn auf Mission die Sprache kam, in meinem Herzen, ließ mich's nimmer los. Dann wurde ich von verschiedenen Leuten angesprochen und ich habe immer wieder gesagt, nein, Thema Mission ist eigentlich abgehakt für mich. Das Drängen wurde immer stärker, meine Unruhe immer größer. Und so habe ich dann Gott gebeten, wenn er wirklich mich meint, dass er mir dann doch ganz persönlich ein Wort gibt. Am nächsten Tag habe ich dann auch die Losungen aufgeschlagen und hier war die Berufungsgeschichte von Samuel dran. Und Samuel ist ja dreimal gerufen worden, bis er endlich kapiert hat, dass es Gott ist. Und so konnte ich eigentlich auch nur wieder Samuel sagen, hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört.
Mut Gräf grüßen. Er war lange Jahre in Tansania. Wisst ihr überhaupt, was Tansania heißt oder aus welchen Worten das zusammengesetzt ist? Das ist aus dem alten Tanganyika und Sansibar. Da hat man den Moslems von Sansibar noch ein bisschen Freude gemacht, dass man sie auch hereingenommen hat. Unsere Großväter, die haben noch viel vom Letter Vorbeck gewusst, aber das war nicht in dem Gebiet, in dem sie gearbeitet haben. Doch, ist er auch durchgezogen. Die deutsche Kolonialtruppe, es gab ja mal ein Deutsch-Ostafrika. Wie sind wir froh, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine Kolonien mehr hatten. Dadurch ist nicht unbedingt mehr ein Schatten auf unserer Arbeit. Alle Länder, die Kolonialarbeit gemacht haben, haben heute auch manche Schwierigkeiten. In dem südlichen Tansania arbeiten sie bis heute. Wunderbar. Bruder Gräf, ich darf Sie bitten, dass Sie uns erzählen, was Gott Ihnen aufs Herz gegeben hat.
Dankeschön. Ich bin froh, dass ich hier bei Ihnen sein darf und ich möchte versuchen, ganz kurz etwas zu sagen, wie afrikanische Christen in einfachen Verhältnissen versuchen, einmal Jesus zu dienen, mit Jesus zu leben, einander zu helfen und wie sie versuchen auch, auf einfache Weise Jesus weiterzusagen an andere. Ich habe längere Jahre in einer Bibelschule gearbeitet, die ich auch aufgebaut habe. Und zu diesem Programm gehörte es, dass wir nicht nur die Bibel gelehrt haben, sondern auch versucht haben, miteinander zu leben. Wir hatten ein ziemlich umfangreiches Gartenprojekt dabei. Wir haben dort versucht, den Leuten zu zeigen, wie man einen einfachen afrikanischen Garten pflegen, führen kann. Und nachher habe ich dann den Leuten Samen, etwa von Chinakohl, Tomaten und anderen Sachen mit nach Hause gegeben. Und sie sagten mir nach einem halben Jahr, das war die Hilfe bei uns. Denn wir haben ein schlechtes Jahr gehabt, es gab Hunger, aber dadurch, dass wir unseren Kleingarten hatten, hatten wir jeden Tag Gemüse. Und wir konnten noch anderen davon etwas abgeben. Das war ein Teil und das war eine sehr erfreuliche Sache, dass wir da diese beiden Teile miteinander verbunden haben. Wir haben uns allerdings auch gefragt, wie kann man in afrikanischen Verhältnissen Diakonie verstehen? Hilfe, Dienste. Und es kam dabei heraus, dass sie ganz offen sagten, das, was ihr von Europa als diakonische Werke oder Institutionen versteht, das können wir so nicht praktizieren. Von uns aus. Etwa Hospitäler, Waisenhäuser oder Handwerkerschulen, ähnliche Dinge. Wir können zwar hier und da drin mitarbeiten als ein Angestellter, aber eine solche Arbeit, das wäre uns ein paar Schuhnummern zu groß. Aber dann die Frage, wie könnte das denn praktisch aussehen? Und da kamen einige sehr schöne Beispiele. Sie sagten zum Beispiel, wenn in unserem Dorf, in unserer Gemeinde jemand eine große, akute Not hat, dann können wir da einspringen. Und es kam sehr bald zum Tragen. Ich kam in ein Dorf, da sagte man mir, der Schwester sowieso ist das Haus abgebrannt. Das geht sehr leicht, es hat ein Gasdach und einfache Holzlehmwände. Und wenn da mal irgendwo ein Funke Feuer dran kommt, dann ist das in ein paar Minuten weg. Ich sagte, oh, die arme Schwester. Ja, es ist bereits behoben, wir haben zusammengehalten und haben der Schwester ein neues Haus gebaut. Ganz praktisch, auf lokaler Ebene. Oder es geschieht an anderen Orten, wo junge Leute heiraten wollen. Und wenn dann vielleicht der Junge oder das Mädchen aus einem islamischen Haus kommt, dann sagen die Verwandten, wir haben mit dir nichts mehr zu tun. Und das würde bedeuten, dass dann die Hochzeit irgendwo so ganz, ganz arm sein würde. Aber dann haben die Gläubigen zusammengestanden und haben gesagt, du wirst eine richtige Hochzeit haben, dafür sorgen wir. Und sie haben alle zusammengetragen, Lebensmittel und was sonst nötig war, damit da eine ordentliche, schöne Hochzeit gefeiert werden könnte. So könnte man eine Reihe Dinge aufzählen, wie man auf persönlicher Basis sich gegenseitig hilft, wo man sogar über den Rahmen der Gemeinde hinaus auch anderen bereit ist zu helfen. Und das ist ein ganz neuer Aspekt, den es früher sonst nicht gegeben hat. Man hat sich nämlich früher nur in der eigenen Familie geholfen oder da, wo man unbedingt verpflichtet war und die anderen, die waren einem Schnuppe. Hier ist ein ganz neuer Aspekt, dass man als Christen miteinander lebt, dass man Acht hat aufeinander und auf die anderen. Aber das nicht alleine, sondern es ist auch die Frage, wie können wir das Evangelium weitergeben? Und ich denke hier an ein Gespräch, das ich vor gar nicht langer Zeit mit einem unserer Brüder hatte. Der kam nach Lindi. Lindi ist eine alte Stadt an der Küste. Es gibt dort über 85% Moslems. Und es ist auch eine ganz kleine, ärmliche Gemeinde dort. Und dieser Bruder ist nun in diese Stadt gezogen. Er war verantwortlich in der Gemeinde. Und er sagt, wir haben uns gefragt, wie kann diese fast sterbende Gemeinde wieder zum Leben kommen? Und dann haben sie sich zusammengesetzt mit zwei, drei Brüdern und haben wochenlang gebetet. Und sie haben miteinander vor Gott gestanden und haben gesagt, zeige du uns, wo in unserem Leben Hindernisse sind. Und dann ist einiges ans Tageslicht gekommen. Und das haben sie ausgeräumt. Und dann haben sie gesagt, Herr, jetzt zeige uns, wie wir den Leuten hier in der Stadt begegnen können. Dann sind sie zusammen losgegangen in kleinen Teams, von Haus zu Haus und haben mit den Leuten über Jesus gesprochen und über das Heil. Die ersten Male blitzten sie ab und sehr bald merkten sie, sie bekommen hier und da Zugang. Und die Gemeinde ist mittlerweile verdoppelt, mehr als verdoppelt in dieser Stadt. Und es kommen eine Reihe von Moslems zum Glauben. Und es hat sogar einige Gemeinden im Umfeld von Lindi gegeben, die neu entstanden sind. Einfach miteinander beten und dann hinausgehen und von Jesus weitersagen. Eine andere Möglichkeit ist, dass unsere Leute sich als kleine Teams zusammentun und dann mit Hilfe von MAF, das ist die Missionsgesellschaft, christliche Missionsgesellschaft, mit einem Flugzeug, das von Hilfe für Brüder finanziert worden ist, hinauszufliegen an Orte, wo es einen Landestreifen gibt, und sie arbeiten dann dort als Team 4-5 Tage lang zusammen. Der Pilot zusammen mit den Einheimischen, der Pilot ist meistens verantwortlich für die Filmabende und Ähnliches, aber sie arbeiten dort ganz eng zusammen und verkündigen in persönlichem Gespräch den Herrn Jesus. Und dabei kommt sehr viel heraus, wenn man das mal so sagen darf. Denn die Leute werden aufmerksam, hier sind Leute, die arbeiten miteinander. Da ist ein Europäer oder vielleicht sogar zwei mit da drin. Da sind Einheimische, die miteinander zusammenstehen und die von Jesus weitersagen. Und Gemeinden werden dadurch ganz gewaltig gestärkt und andere kommen dazu. Eine andere Möglichkeit, die mir im letzten Jahr bei meinem Aufenthalt dort sehr deutlich geworden ist, das ist die Evangelisation mit Literatur. Literatur, ein ungeheuer großes Feld, eine Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Und ich traf dort Leute bei einer Literaturkonferenz, die in einigen Monaten für weit über eine Million Tansania-Schillinge Bücher verkauft haben. Nicht in Buchläden. Buchläden, das ist so ein Kopfschmerz für die Missionen, weil es da meistens nicht läuft. Aber diese Leute kolportieren. Und dieses kleine Team, das hat in ganz kurzer Zeit Tausende von guten christlichen Büchern verkauft, überall in verschiedenen Städten. Und wir fragten einen von ihnen, wie macht ihr das? Und er sagte, wisst ihr, Die Bücher, die ich verkaufe, die lese ich erst einmal. Und wenn ich dann an einem Morgen losgehen will, dann lege ich diese Bücher da vor mich und dann bete ich, Herr, zeige mir die Bücher, die ich heute anbieten soll. Und dann nehme ich diese Bücher mit und dann stelle ich mich an einer Stelle, wo viele Leute vorbeikommen, an der Straßenecke oder am Markt. Und wenn dann jemand kommt, dann sage ich, entschuldigen Sie bitte, haben Sie das Buch schon mal gesehen? Und er sagt, nein, was ist das? Er sagt, das müssten Sie wissen, da steht das und das und das drin. Haben Sie schon mal davon gehört? Haben Sie schon mal gehört, wie man Heilsgewissheit bekommt? Haben Sie gehört, wie man mit Jesus lebt? Er sagt, nein, das kannst du in dem Buch erfahren. Und er sagt, er nimmt meist nicht nur das eine mit, sondern er nimmt zwei oder drei Bücher mit, weil er schon lange ähnliche Bücher gesucht hat. Eine ganz große Möglichkeit der Literaturarbeit. Allerdings nicht, dass wir einheimische Schreiber hätten, sondern meistens sind es übersetzte Bücher, die Bibelunterricht oder Weiterführung geben. Und gerade diese Bücher brauchen sehr, sehr viel Unterstützung, auch finanziell. Denn in der inflationären Zeit ist es heute nicht mehr möglich, gerade diese Bücher dort von Einheimischen zu finanzieren. So haben wir große Hilfen empfangen von Leuten hier. Und es geht weiter. Diese Brüder, diese Kolporteure haben uns gesagt, ihr könnt uns so viele Bücher bringen, wie ihr wollt. Verdoppelt die Auflagen, das haben wir getan. Und wir werden dafür sorgen, dass sie unter das Volk kommen. Eine wunderbare Möglichkeit, Jesus zu bezeugen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Bruder Kräft. Eine wichtige Ergänzung zu heute Morgen. Auch wenn man im Gebet nach Gottes Willen fragt, kann er zuerst einmal zeigen, wo es nicht stimmt. Zwischen Brüdern. Dass zuerst das weggeräumt werden muss. Wir wollen den vierten Vers singen, der ein Auge hat dafür, was dran ist. Als wir uns in der deutschen Delegation in Lausanne vor 15 Jahren zerstritten haben über bestimmte Wege, hat er gesagt, Leute, das sind die Leute von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Und er hat die Brücke geschlagen hinüber zu dem, was uns so bereichert hat. Als wir dann den Bischof Festo Kiwengere und all die Freunde kennengelernt hatten, da haben wir unser Programm, das wir für den Gemeindetag 75 vorbereitet hatten, total umgeworfen. Es muss fröhliches Christsein, ermutigendes Christsein sein. Etwas vom Sieg Jesu, tukutenderes a Jesu, nicht? Wir werden nachher Wolfgang Heiner hören dürfen, danken Gott, dass er von seiner schweren Herzoperation genesen, gesund unter uns ist.
Rolf, jetzt weiß ich, dass ich nach Manila gehen muss. Das wusste ich also gestern noch nicht. Horst Marquardt betet dafür. Vielleicht werde ich dort gebraucht. Gut. Ich bin also nicht im Ausland. Aber nach guter Tradition 10% gehört der äußeren Mission. Das bedeutet also mindestens 10% 36 Tage im Jahr im Ausland. Als ich in der Missionsausbildung war, kam an mich die Frage heran, ob ich Missionar werden sollte, nach Brasilien gehen sollte. Ich sagte, Mensch, ich habe noch nicht die deutsche Sprache begriffen genau und dann soll ich noch eine andere Sprache lernen. Aber erst nachdem ich Ja gesagt habe, hat Gott mir gesagt, bleib in Deutschland und kümmere dich um die äußere Mission. Ich bin Evangelist und ich freue mich darüber, denn Deutschland ist eines der größten Missionsländer. Deutschland hat es nötig. Aber uns Evangelisten hält man immer für die ewig Gestrigen. Ich möchte euch sagen, das stimmt nicht. Wir sind die Heutigen und die für morgen. Einige Beispiele. Als Erzbischof Luwum ermordet wurde in Uganda, bekam ich morgens um 6:30 den Anruf von John Wilson mit genauer Kenntnis der Autonummer und alles. Ich rief die deutsche Presseagentur an. Ich rief das Fernsehen an, die glaubten mir das nicht, dass Idi Amin den Erzbischof ermordet hatte. Sie riefen also zurück, das kann doch nicht sein. Um 11 Uhr berichtete zum ersten Mal die deutsche Presseagentur, wir waren 3 Stunden früher dran. Zweitens, als viele Flüchtlinge aus Uganda raus mussten, erfuhren wir von den vielen Studenten. John Wilson rief mich an und sagt, die besten Studenten von Makerere flüchten nach Kenia. Die sitzen im Slum. Was sollen wir tun? Ich sagte, schickt 20 nach Deutschland. Ich rief also an im Diakonischen Werk hier. Die sagten, ja, wir haben gerade darüber diskutiert, dass wir politische Flüchtlinge nehmen. Wir haben aber Angst, nehmen wir es von der Rechten, sagen die Leute, wir sind links, nehmen wir es von der Linken, sagen die Leute, wir sind rechts. Aber die Leute von Uganda, die Politik Idi Amins, die gibt es nirgendwo, die nehmen wir. Wir riefen also in Kassel an oder in Witzenhausen bei der Universität, die sagten, okay, schickt sie uns. Wenn es Makerere-Studenten sind, Professor Weizsäcker sagte, wenn es Makerere-Studenten sind, die brauchen nicht noch ein Examen machen, die müssen nur Deutsch können. Wir waren also schneller gewesen. Drittes Beispiel. Als John Wilson nach Deutschland kam, da fuhren wir also besuchten verschiedene Büros, kam auch nach Bonn ins Außenministerium und die sagten, was ist nötig für Uganda? Ja, wir sagen, momentan ist noch Idi Amin dran, aber wir müssen den Tag X vorbereiten. Und wir sagten, 50 Ambulanzwagen, 100 Busse und haben die Wünsche genannt. Als dann der Sturz Idi Amins kam, waren wir bereits vorbereitet. Es standen bereits schon an der Grenze in Busia mehrere LKWs mit Hilfsgütern. Die warteten nur darauf, dass die tansanischen Truppen kamen, damit sie sofort rein konnten. Wir haben nicht lange diskutiert. Wir sind Leute, die Perspektiven haben. Leute, die an die Zukunft denken. Als das erste Flugzeug geschickt worden ist mit Hilfsgütern, Egypt Air, da war der Flughafen in Entebbe nicht besetzt. Die kreisten oben und unten war kein Licht. Da war Gott sei Dank ein Deutscher gerade auf dem Flugplatz, der hat seine Taschenlampe genommen und hat das Flugzeug mit der Taschenlampe runtergewinkt, damit die Hilfsgüter ankommen konnten. Wenn du auch keine große Leuchte bist, sondern nur so eine Taschenlampe funzel, benutz deine Taschenlampe. Du kannst vielen Leuten helfen. Wir sind zurzeit dabei, die Bundesrepublik wird ja 40 Jahre alt. Und man sagt, das Kapital der Bundesrepublik besteht nicht in Erdschätzen, in Gütern, sondern in Ausbildung. Wir haben aufgerufen, 40 Projekte in 40 verschiedenen Ländern in der Aktion Schüler helfen Schüler. Wenn das Kapital der Bundesrepublik die Ausbildung unserer Fachleute ist, dann sollten wir den Ländern helfen, die keine Bodenschätze haben, gute Ausbildung zu bekommen. Denn wir haben ja bisher profitiert von all dem, was sie dort haben. In Kenia verkauft man seit 25 Jahren die Tonne Kaffee für $5,000. Seit 25 Jahren. Und alles, was aus Europa kommt, ist in der Zwischenzeit dreimal so teuer geworden. So werden diese Länder arm. Wir müssen ihnen helfen, dass sie die Möglichkeit haben, nicht nur billig Sachen wegzugeben, sondern das zu veredeln, um zu exportieren, damit sie Geld haben, um Medikamente und Dinge einzukaufen. Und das Letzte, es wird ja viel geredet von Fachkräften. Ja, die Missionen, die haben schon lange daran gedacht. Die ersten Missionare kamen 1877 nach Uganda. Unter den ersten 8 Missionaren war nur ein einziger Theologe. Die anderen waren ein Mediziner, ein Kaufmann, ein Eisenbahner, ein Steuermann, ein Schlosser, ein Ingenieur und ein Architekt. Aber als die in London verabschiedet wurden, sagte der Ingenieur Mackay, wir werden bald die Nachricht bekommen, dass einige von uns nicht mehr leben. Von den ersten Missionaren, von den 8, wurden 2 ermordet, 2 starben an Fieber, 2 mussten wegen Krankheit zurückkommen und nur 2 kamen an. Ich meine, das müsste auf einer solchen Konferenz heute auch gesagt werden. Es geht nicht nur darum, geh raus, draußen werden Leute gesucht, sondern wir brauchen Leute, die Mut haben, die bereit sind, Opfer zu bringen, und wir brauchen Best ausgebildete Leute. Wir brauchen nicht Ingenieure, die mit dem Reißbrett nach draußen gehen, sondern wir brauchen Ingenieure, die auch den Handwerksmeister unten ersetzen, weil es keine Handwerker gibt. Wir brauchen Leute, die große Kenntnisse haben, unsere Mediziner, die draußen sind. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keine elektronischen Geräte. Die müssen Allgemeinwissen haben. Ingenieure gibt es dort genug, aber keine Handwerker. Und deshalb brauchen wir Leute, die eine gute Ausbildung haben, die nicht zu jung sind, die Erfahrung haben hier in Deutschland in der Evangelisation und Mission. Denn man erwartet von dir, wenn du rausgehst, dass du am Werktag deinen Job gut tust und am Wochenende mit den Afrikanern zum Evangelisieren in die Dörfer ziehst. Das ist nötig. Ich habe mich so gefreut in Juba, in Südsudan, ist eine Katastrophe, der Südsudan heute. Juba ist total eingezingelt, es kommt nichts mehr rein und die Kirchen streiten sich, bekämpfen sich gegenseitig, wie in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus. In Juba war ein deutscher Automechaniker, Walter hieß er, aus Hamburg kam. Der war so nötig, aus einem Grund, weil die deutschen Touristen mit ihren alten Autos am Sonntagmorgen mit der in der Badehose vor der Kirche ihre Autos repariert haben. Um denen zu sagen, dass das hier eine Kirche sei. Sie glauben ja gar nicht, was alles kaputt gemacht wird durch unsere Leute draußen, die nicht gelernt haben, Rücksicht zu nehmen auf andere. Und da brauchen wir Leute, die das nötige Fingerspitzengefühl haben, um auch mit diesen Leuten zu reden. Vor anderthalb Jahren war es der Bischof Mukasa, der war hier, als es um das Thema Entwicklungshilfe ging. Und er sagte mir, wenn ich einen Fachmann angeboten bekomme und man sagt mir, er sei ein guter Fachmann, aber er sei kein Missionar, kein praktizierender Christ, dann sage ich, behaltet ihn. Er verdirbt uns nur die Jugend. Wir erwarten Leute, die Evangelisation und Jugendarbeit kennen, außerhalb ihres Berufs.
Herzlichen Dank, Wolfgang. Das war ja ein Grund zum Aufbau von christlichen Fachkräften, weil immer wieder Kirchenpräsidenten und Bischöfe von der dritten Welt kamen und sagten, ihr schickt uns liebenswerte, junge, tüchtige Leute als Entwicklungshelfer. Aber wenn wir morgens in unseren Lehrwerkstätten oder kirchlichen Einrichtungen Andacht und Gebetsgemeinschaft halten und die gehen raus, um ihr Zigarettchen zu rauchen, die können wir nicht brauchen. Wir brauchen Leute, die bereit sind, mit uns zu beten und mit uns Bibel zu lesen. Fachkräfte, die im Glauben gegründet sind. Wolfgang, ich danke dir für alles, was du auch hier da angestoßen hast, in einer großen Breite. Kommt von Jamaika, aus einer alten chinesischen Familie und ist der Leiter der Evangelischen Allianz in Jamaika, auch im Leitungsgremium der World Evangelical Alliance tätig. Wir sind dankbar, dass er zu uns spricht zum Thema Ihr sollt meine Zeugen sein. Vorher ein paar Hinweise. Mission. Unser Bruder Ho wird übersetzt von Dr. Gottfried Schottky, einem großen Elektroniker, der fähig übersetzen wird. Wir sind ihm sehr dankbar.
Stay down there?
No, so both of us can speak with the microphone.
Good morning, everyone.
Guten Morgen.
Yes, very good. I am happy to be with you this morning.
Ich bin sehr froh, dass ich heute bei Ihnen bin.
Many times when I tell people that I am from Jamaica, they do not believe me.
Oft, wenn ich erzähle, dass ich von Jamaika bin, dann glauben die Leute das gar nicht.
Because many people think that Jamaicans are only black.
Weil die meisten Leute glauben, dass Leute aus Jamaika schwarz sein müssen.
But 80% are black because they are descendants of African slaves.
80% sind schwarz, weil sie von afrikanischen Sklaven abstammen.
But we have many Chinese. My parents came from China.
Aber wir haben auch viele Chinesen. Meine Eltern kamen aus China.
And we have many Indians.
Wir haben auch viele Indianer.
And we have people from Lebanon.
Auch Leute aus dem Libanon.
And from North America.
auch aus Nordamerika,
and from Britain,
auch aus England,
and from Europe,
auch aus Europa.
In fact, in Jamaica we have an entire town that is all German.
Es gibt sogar eine Stadt, die nur aus Deutschen besteht.
Because these were people who used to work on the ships.
Denn es waren Leute, die auf den Schiffen arbeiteten.
And their ships used to bring slaves from Africa to Jamaica.
Diese Schiffe brachten Sklaven aus Afrika nach Jamaika.
And when Queen Victoria abolished slavery, they chose to remain in Jamaica and live there.
Und als die Königin Victoria die Sklaverei abschaffte, wählten sie, in Jamaika zu bleiben und dort zu arbeiten.
And I am happy to be here because some of the first missionaries that brought the gospel to Jamaica came from Germany.
Und ich bin froh, hier zu sein, denn einige der ersten Missionare, die uns das Evangelium nach Jamaika brachten, kamen aus Deutschland.
In fact, we are thankful that God used German Christians to bring back the revival of the gospel throughout Europe and around the world.
Wir sind froh, dass Gott deutsche Missionare gebrauchte, um eine Erweckung in Europa und in der ganzen Welt anzustoßen.
Of course, today the picture is quite different in Europe.
Heute sieht es in Europa natürlich anders aus.
And most of the people of this continent do not know the gospel, and many do not even care to hear the gospel.
Und die meisten Leute in diesem Kontinent kennen das Evangelium nicht oder kümmern sich nicht mal drum, es zu hören.
But we thank God that there are people like you.
Aber wir danken Gott, dass es auch Leute wie Sie hier gibt.
Who have trusted Jesus Christ as your Savior.
Die in Jesus als ihren Heiland vertrauen.
And who are concerned enough about the work of the gospel around the world,
und denen das die Arbeit des Evangeliums in der ganzen Welt am Herzen liegt,
to be sending out your missionaries,
dass sie Missionare hinaussenden,
to Africa and India and South America,
nach Afrika, Indien und Südamerika,
and other parts of the world,
und in andere Teile der Erde,
and to be meeting here on a weekend like this,
und dass sie zu einem Wochenende wie diesem hier zusammenkommen,
to consider what needs to be done to continue the work of the gospel.
Um zu erfahren, was man heute tun muss, um die Arbeit des Evangeliums voranzutreiben.
And I want to thank God for men like Winnie Schäfbuch.
Und ich möchte Gott danken für Menschen wie Winrich Schäfbuch.
And those who are his co-workers.
Und seine Mitarbeiter.
Now earlier on, Brother Wolfgang mentioned that now that he has recovered from his heart attack, he knows he can go to Manila for Lausanne too.
Vorhin erwähnte Wolfgang Heiner, dass jetzt, wo er von seinem Herzanfall wieder gesund ist, dass er nach Manila gehen kann zum zweiten Lausanne-Treffen.
Now maybe I can say that since I have met Brother Rolf Schäfbuch, I can go to Lausanne too.
Und ich kann sagen, da ich jetzt Bruder Rolf Schäfbuch getroffen habe, werde ich auch zu dieser Lausanne-Konferenz in Manila gehen.
You see, just a few weeks ago I received my invitation.
Vor ein paar Wochen habe ich erst meine Einladung dazu bekommen.
I still have it with me. I haven't sent it in as yet.
Ich habe sie immer noch bei mir und noch die Anmeldung noch nicht zurückgeschickt.
They made me feel very good.
Ich fühle mich sehr gut, dass ich sie bekommen habe.
They said, Mr. Ho, you are not being invited as a regular participant.
Sie sagten, Mr. Ho, Sie sind nicht als normaler Teilnehmer bloß eingeladen.
You are a special person on an international resource team.
Sie sind ein Spezialist in einem internationalen Forschungsteam.
And that means that you are very important in the work of the gospel in your area.
Das heißt, sie sind sehr wichtig für das Werk des Evangeliums in ihrer Region.
But that also means that we believe that you can pay your own expense.
Das heißt aber auch, dass wir hoffen, sie können für ihre Spesen selbst aufkommen.
And so since I have met Brother Ralph, maybe I'll let him pay my expense.
Und da ich jetzt Bruder Rolf getroffen habe, zahlt er vielleicht für mich.
See, he is not listening to me now.
Er hört aber nicht zu.
But I want to tell you of my work in the Caribbean.
Was ich von meiner Arbeit in der Karibik erzählen möchte.
And I have just referred to the Lausanne Congress.
Ich habe mich gerade auf den Lausanner Kongress bezogen.
Because in a special way God used the first conference in 1974 in Switzerland to give us the vision for what we're doing now.
Denn Gott hat den ersten Kongress 1974 in Genf in Lausanne in der Schweiz benutzt, um uns eine Vision, einen Blick für unsere jetzige Arbeit zu geben.
However, I do not only want to talk about the work in the Caribbean.
Aber ich will nicht nur über die Arbeit in der Karibik sprechen.
I want to share with you from God's word.
Ich will Ihnen von Gottes Wort etwas mitteilen.
Because it is possible that right here today.
Denn es kann gerade heute passieren.
God may want to say some things to you.
dass Gott direkt zu ihnen spricht.
As a group of German Christians.
Zu ihnen als einer Gruppe deutscher Christen.
And as individual Christians.
Und auch zu ihnen als einzelnen Christen.
Of new dimensions in which you need to move with the gospel of Jesus Christ.
Dass er zu ihnen spricht über neue Dimensionen, in die sie hinein und hinausgehen sollen als Jünger Christi.
And I have been assigned a theme for my time this morning.
Und für meine Ansprache heute Morgen habe ich ein bestimmtes Thema bekommen.
And the theme is, be my witnesses.
Seid meine Zeugen, ist mein Thema.
And for that theme I'm going to ask Brother Gottfried to read from God's Word, and you can turn to it, Acts chapter 1, verse 8, and chapter 2, verses 41 to 47.
Dazu lesen wir jetzt aus Apostelgeschichte Kapitel 1, den Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und Kapitel 2, Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Now Jesus Christ says, you are going to receive the Holy Spirit.
Jesus Christus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen.
And every Christian, everyone who has believed in Jesus Christ, God has given us his Holy Spirit to dwell in us.
Und jedem Christen, jeden, der an Jesus Christus geglaubt hat, hat Gott den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt.
But he didn't just give us the Holy Spirit to make us feel good.
Aber er gab uns den Heiligen Geist nicht, damit wir uns besonders schön fühlen.
And he didn't give us the Holy Spirit to make us feel better than other people.
Er gab uns auch nicht den Heiligen Geist, damit wir uns besser fühlen als andere Menschen.
Jesus says, I am going to give you the Holy Spirit so that you can be my witnesses among people.
Jesus sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, damit ihr meine Zeugen seid unter anderen Menschen.
And when you read the Word of God, especially in the New Testament, you understand what it means to be a witness.
Und wenn Sie das Wort Gottes vor allem im Neuen Testament lesen, dann verstehen Sie, was es heißt, ein Zeuge zu sein.
As you see how the early apostles lived their lives and carried out their mission, you know that they understood what it meant to be a witness.
Wenn Sie sehen, wie die Apostel lebten und ihren Dienst, ihre Mission ausführten, dann verstehen Sie, was es heißt, ein Zeuge zu sein.
A witness goes into court.
Ein Zeuge geht vor Gericht.
And gives testimony on behalf of someone.
Und legt dort Zeugnis ab, jemanden betreffend.
You either give testimony for the prosecution.
Sie geben Zeugnis vor der Verfolgung.
Or you give testimony for the defense.
Also Zeugnis für die Anklage oder Zeugnis für die Verteidigung.
In this case you might say that the world is a prosecution.
In diesem Fall könnten Sie sagen, dass die ganze Welt der Ankläger oder Staatsanwalt ist.
And Jesus Christ is the defense.
Und Jesus Christus ist der Verteidiger.
And the world is waiting to discover whether Jesus Christ is authentic.
Und die Welt wartet darauf, festzustellen, ob Jesus Christus authentisch ist, ob er recht hat.
And whether his claims are credible and true.
Ob seine Ansprüche berechtigt und wahr sind.
And you and I are to be the ones through whom the world will either believe or reject.
Und Sie und ich, sind die Zeugen, durch die die Welt entweder ihm Glauben schenkt oder ihn ablehnt.
And Christ says we are going to go into the courtroom of the world.
Und Jesus sagt, wir müssen in den Gerichtsraum der Welt gehen.
And by our witness his claims will either stand or fall.
Und von unserem Zeugnis hängt es ab, ob seine Behauptungen aufrechterhalten bleiben oder zu Fall kommen.
That's a solemn and that's an awesome responsibility.
Das ist eine sehr ernste Verantwortung.
Because what people know and believe about Jesus Christ depends on our witness.
Denn was Menschen von Jesus wissen und was sie und ob sie an ihn glauben, hängt von unserem Zeugnis ab.
What the world today, what the attitude of the world today towards Jesus Christ is largely due to the witness of the Church of Jesus Christ.
Die Einstellung der Menschen heute zu Jesus Christus hängt weitgehend vom Zeugnis der Christen heute ab.
In fact, if you were to read the book of the Ephesians,
wenn Sie den Epheserbrief lesen,
you will find that God's purpose in the gospel is that through the church the world might understand God's wisdom.
Dann lernen Sie daraus, dass Gottes Ziel mit der Welt ist, dass sie Gottes Weisheit versteht.
And this morning I want to speak to you about the nature or the what it means to be a witness.
Und heute Morgen möchte ich mit Ihnen darüber reden, was es heißt, ein Zeuge zu sein.
And the scope or the dimension of our witness.
Wie weit sich das erstreckt, wie weit die Dimension davon ist.
And as I speak, I will use illustrations from what God is doing in the Caribbean.
Und dabei werde ich zur Illustration einiges berichten, was Gott in der Karibik tut.
And I will also seek to apply it to your situation.
Ich will aber auch es versuchen, auf Ihre Situation anzuwenden.
With the hope that God might speak to you.
In der Hoffnung, dass Gott zu Ihnen spricht.
And maybe God will call some of you into his ministry.
Und vielleicht wird Gott einige von Ihnen in seinen Dienst rufen.
And for those who are not called into that ministry, God will show you how you can be an effective witness here.
Und für die, die Gott nicht in seinen besonderen Dienst ruft, denen wird er zeigen, wie sie hier als Zeugen wirksam sein können.
Now as you read the New Testament, you understand that the witness came across on three different levels.
Wenn Sie das Neue Testament lesen, dann hören Sie daraus, dass das Zeugnis auf drei verschiedenen Ebenen kam.
These are not options, these are not either or, but these are parallel streams.
Das sind nicht Wahlmöglichkeiten, also entweder die eine oder die andere, sondern es sind parallele Ströme.
First by how the people lived.
Zuerst dadurch, wie die Menschen lebten.
Peter writes to the Christians in his epistle and he says, you must live godly lives.
Peter schreibt in seinem Brief, ihr müsst ein gottesfürchtiges Leben führen.
You must live holy lives.
Ein heiliges Leben.
And you must live like that so that people can glorify your Father through your life.
Ihr müsst so leben, dass Menschen durch euer Leben Gott verherrlichen können.
God has given us liberty to exercise our will.
Gott hat uns Freiheit gegeben, unseren Willen zu gebrauchen.
And in a sense, I cannot force you to live a certain way.
Und in einem gewissen Sinn, ich kann Sie nicht zwingen, in einer bestimmten Weise zu leben.
But the liberty of Jesus Christ is to use my will to live the way God wants me to live.
Aber die Freiheit Jesu Christi ist, dass ich meinen Willen gebrauche, um seinem Willen gemäß zu leben.
And one of the things that should mark the Christian life is that more and more we are becoming like Jesus.
Und eines der Zeichen unseres christlichen Lebens sollte sein, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden.
But another thing you notice about that early church.
Aber noch etwas anderes, was Sie an dieser frühen Kirche beobachten können,
is how they ministered to people in needs.
Wie sie Leuten in Not halfen.
I heard late earlier on that many times Christians were only concerned about themselves and their families.
Ich hörte oft, dass dass Christen sich nur um sich selbst und ihre Familien kümmern.
And this is natural because human nature says I must look after myself first.
Das ist natürlich, denn die menschliche Natur sagt, ich muss mich erst um mich selbst kümmern.
But when I become a Christian, I receive the love of God through God's Spirit.
Aber wenn ich ein Christ werde, dann bekomme ich sehr viel durch Gottes Geist geschenkt.
And God's love made me sensitive about people's need.
Bekomme Gottes Liebe und seine Liebe macht mich aufmerksam auf die Nöte anderer.
And I am thankful that through organizations from your country, many other countries are benefiting because of your kindness and your compassion.
Und ich bin froh, dass Organisationen in Ihrem Lande viele Menschen beschenkt werden durch Ihre Teilnahme.
2 years ago we had a consultation in Bonaire.
Vor 2 Jahren hatten wir eine Konsultation in Bonaire.
My organization brought together 45 leaders from across the Caribbean.
Meine Organisation hat 54 christliche Führungskräfte aus der ganzen Karibik zusammengebracht.
And we spent many hours discussing what are the real problems confronting the church in the Caribbean.
Viele Stunden haben wir darüber diskutiert, was sind die Probleme, die der christlichen Gemeinde in der Karibik entgegenstehen.
And we talked about unemployment.
Wir sprachen über Arbeitslosigkeit.
And we talked about social divisions and instability.
Über soziale Instabilität und soziale Spaltungen.
And we talked about the confusion among young people.
Auch über die Verwirrung, die Ungewissheit, Unsicherheit unter jungen Leuten.
And we talked about broken homes and broken marriages.
Über zerbrochene Familien, zerbrochene Ehen.
And we talked about drugs and teenage pregnancy.
Wir sprachen über Drogen und die Schwangerschaft bei Teenagern, also unter 20.
And we also talked about the political divisions that have caused a lot of violence in our countries.
Auch die politischen Spaltungen, die zu viel Gewalttätigkeit führen.
And then we examined the way in which the church has proclaimed its message over the years.
Und dann untersuchten wir, wie die Kirche in den letzten Jahren die Botschaft verkündet hat.
And we came to the conclusion that although we were continuing in traditional ways, we were not being very relevant and effective in today's situations.
Und unsere Schlussfolgerung war, obwohl wir in den traditionellen Wegen sehr gut weiterarbeiten, erreichen wir nicht die eigentlichen Probleme.
And in our final report, we had 2 very important preliminary statements.
Und im Schlussbericht hatten wir 2 wichtige Feststellungen.
The first was this.
Erstens,
we must demonstrate the love and righteousness of God among men.
Wir müssen die Liebe und Gerechtigkeit Gottes unter Menschen zeigen.
And the second was that we must faithfully proclaim the fullness of the gospel to all men.
Und zweitens müssen wir treu die Fülle des Evangeliums allen Menschen weitersagen.
Now this is not a choice.
Es besteht nicht eine Wahlmöglichkeit zwischen diesen
beiden. Unfortunately, we have had a situation in the church where we either do this or we do that.
Unglücklicherweise hatten wir in der Kirche eine Situation, wo wir entweder das eine oder das andere tun.
Some are saying, well, we must concentrate on social work.
Manche sagen, wir müssen uns auf die soziale Arbeit stürzen.
And we do the various ministries to human need.
Und wir kümmern uns um die verschiedenen menschlichen Bedürfnisse.
And we ignore the gospel.
Und wir lassen das Evangelium erstmal beiseite.
And then there are those who, because they don't want to be like that, they say, we will just preach the gospel.
Und andere wollen es nicht so machen und sagen deshalb, wir predigen nur noch das Evangelium.
God never gave us the luxury to choose.
Gott hat uns niemals den Luxus gegeben, zwischen beidem zu wählen.
A witness for Jesus Christ must show at one time the compassion of Christ to men.
Unser Zeugnis für Jesus Christus muss gleichzeitig die Liebe und Leidenschaft für Menschen zeigen.
And he must proclaim the message of God's grace to men.
Und gleichzeitig die Botschaft von Gottes Gnade den Menschen sagen.
And so you find in the early church, they went around and they saw people in need and they responded to the need.
Und so finden Sie in der ganz frühen Kirche, dass sie umhergingen und die Menschen in Not aufsuchten und ihnen halfen.
But you also find that wherever they went, the word of God said that even in their everyday talk, they proclaimed Jesus Christ.
Aber genauso finden Sie, dass sie auch in den Alltagsgesprächen Jesus verkündet haben.
That's what it means to be a disciple and a witness.
Das bedeutet es, ein Jünger und ein Zeuge zu sein.
We had a congress in 1984.
1984 hatten wir einen Kongress.
Many of us who had gone to the first Lausanne Congress felt that we needed to do something to bring the people of the Caribbean together to consider the work of the gospel in our region.
Viele, die am ersten Lausanner Kongress teilgenommen hatten, standen unter dem Eindruck, dass wir uns zusammentun mussten, um den Dienst des Evangeliums auszubreiten in der Karibik.
We shared this burden and this concern with men like Leighton Ford and Gottfried Ose Mensa, and they encouraged us.
Wir haben diese Sorge, dieses Anliegen Leuten wie Leighton Ford und Gottfried Ose Mensa mitgeteilt und sie haben uns ermutigt.
And so in 1984 the Evangelical Association of the Caribbean made plans for a congress.
Und seit 1984 die Evangelikale Vereinigung der Karibik, also die Evangelische Allianz, könnten wir sagen, Pläne für einen Kongress gemacht.
And I was asked to be the executive director.
Und ich sollte der Organisationsdirektor sein.
And God enabled us to bring together over 600 participants, pastors and evangelists and lay leaders from 30 countries.
Und Gott hat es uns ermöglicht, über 600 Pastoren, Mitarbeiter und Laienführungskräfte zusammenzubringen.
There were over 40 denominations represented.
Es waren mehr als 40 Konfessionen dabei.
All four language groups of our region were there.
Alle vier Sprachgruppen unseres Gebiets waren beteiligt.
And it was the first time there was ever such a gathering of evangelical Christians in the Caribbean.
Es war das erste Mal, dass solch eine Versammlung evangelikaler Christen in der Karibik stattfand.
And our burden was first of all to affirm our unity in the body of Christ.
Und das allerwichtigste Anliegen war, dass wir unsere Einheit in Jesus Christus bestätigen.
Secondly, our burden was to learn more about the region in which we live.
Unser zweites Anliegen war, mehr über die Region, in der wir leben, zu erfahren.
Because people were changing.
Weil die Leute sich verändern.
Society was changing.
Die Gesellschaft verändert sich.
And although our basic needs are still the same, the needs are expressed differently today.
Obwohl unsere Grundbedürfnisse die gleichen sind, drücken sie sich heute anders aus.
And so as we learned from one another about the region, we also wanted to learn the most effective ways to communicate the gospel and to minister to people.
Und so wie wir voneinander lernten, so versuchten wir auch die wirksamsten Wege kennenzulernen, um das Evangelium zu verkündigen.
There were 17 plenary messages.
Es gab 17 Vollversammlungen.
And over 30 workshops.
Mehr als 31 Workshop-Seminare.
And one of the messages was evangelism and our social responsibility.
Und eine der Botschaften war Evangelisation und soziale Verantwortung.
And the speaker was a Methodist pastor.
Der Sprecher war ein methodistischer Pastor.
And at the end of his very effective message, we gave one question.
Und am Ende seiner sehr eindrucksvollen Ansprache gab er eine Frage aus.
We asked this question, what are you doing in your country to respond to human needs?
Und wir fragten, was tun Sie in Ihrem Land, um auf menschliche Bedürfnisse einzugehen?
And then we had a second question.
Und unsere zweite Frage war,
as a result of this message, what are some things that you can do when you go back to your country to respond to human needs?
Was können Sie unter dem Eindruck dieser Botschaft, dieser Ansprache tun, wenn Sie in Ihr Land zurückkommen, um menschlichen Bedürfnissen abzuhelfen?
There was a pastor from Guyana at that congress.
Ein Pastor